Der SpaceX-Anteil am Portfolio 15,3%.
Man hat also da einen Ver-50-facher.
Eine Bruchbude, die von Shortsellern belagert wurde.
Also bös formuliert ist das natürlich FOMO, the fear of missing out.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute habe ich für dich SpaceX, TikTok, Stripe und andere Unternehmen, die noch nicht an der Börse sind, an denen du dich aber trotzdem beteiligen kannst. Und zwar mit einem über 100 Jahre alten Vehikel, über das einst Gummibäume in Malaysia finanziert wurden und dessen Name eher an verstaubte Grundbücher erinnert als an disruptive Innovationen. Scottish Mortgage Trust. Wie aus schottischen Hypotheken einer der erfolgreichsten Wachstumsinvestoren unserer Zeit geworden ist, was den Trust von gewöhnlichen Fonds unterscheidet und warum sich die Aktie seit dem Jahr 2000 zwar verzwanzigfacht hat, aber immer noch 20% unter ihrem Höchststand notiert. Das und mehr jetzt in unserem Deep Dive, den ich natürlich wieder nicht alleine mache, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf. Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, ich freue mich auch, denn die Geschichte und die Folge, die ist spannend, weil Scottish Mortgage ist für mich ein perfektes Beispiel dafür, wie sehr man denn auch den Schmerz aushalten muss, um am Ende dann sozusagen die Sterne zu erreichen. Und wir stehen heute im Frühjahr 2026 an einem historischen Punkt. Der Trust, der hat turbulente Jahre hinter sich, einen brutalen Absturz nach der Pandemie, einen erbitterten Krieg im Boardroom, da gehen wir später darauf ein, und dem Einstieg von Paul Singer, einen der gefürchtetsten Hedgefondsmanager der Welt. Aber jetzt sehen wir eine Renaissance, die fast schon außerirdisch wirkt. Die größte Position im Portfolio, SpaceX, so ist es eben schon erwähnt, ist gerade zum wertvollsten Privatunternehmen der Erde aufgestiegen und soll noch dieses Jahr an die Börse kommen, zu einer Bewertung von möglicherweise 1,5 Billionen Dollar. Da will man doch wissen, wie schafft es die einst kleine Kanzlei aus dem nebligen Schottland über 115 Jahre hinweg immer wieder die Welt von morgen zu antizipieren? Und James Anderson, der fast 40 Jahre im Unternehmen war, hat es mal auf den Punkt gebracht. Die Zukunft zählt unendlich viel mehr als das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber bevor wir in die Geschichte eintauchen, Christian, müssen wir noch einmal alle ein bisschen, glaube ich, abholen, was dieser Scottish Mortgage Trust eigentlich genau ist. Christian, wir reden hier ja jetzt nicht von einem normalen Investmentfonds oder einem ETF, den man einfach, ja, den man eben mit im Portfolio aufnimmt. Die Struktur ist ja hier schon was Besonderes.
Ja, wir haben es hier zu tun mit einem sogenannten Closed-End-Fund, einer Konstruktion, die wir in Deutschland eigentlich kaum finden, die in Großbritannien aber sehr populär ist und eigentlich auch ganz simpel ist, nämlich eine börsennotierte Aktiengesellschaft, deren einziges Geschäft darin besteht, ihr Vermögen zu verwalten. Und dabei müssen wir insbesondere auf drei Faktoren schauen. Erstens die fixe Kapitalausstattung. Das nennt sich auch Patient Capital, also geduldiges Kapital. Der Trust hat nämlich eine fixe Anzahl von Aktien. Anders als bei den klassischen Investmentfonds, wie wir sie kennen, werden also nicht ständig neue Anteile ausgegeben oder bestehende Anteile zurückgenommen. Der Fonds ist also nicht abhängig von den Mittelflüssen. Anleger können kein Kapital abziehen, was natürlich für langfristige Investmentstrategien sehr, sehr wichtig ist und Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt investiert werden kann in Firmen wie SpaceX, die eben noch gar nicht an der Börse sind, für die es keinen liquiden Markt gibt. Zweiter Punkt, der Börsenhandel. Wer einsteigen will, muss über die Börse kaufen. Wer aussteigen will, muss über die Börse verkaufen. Wobei es natürlich durchaus eine gewisse Orientierung gibt, dadurch, dass der Trust regelmäßig den aktuellen Wert seiner Positionen veröffentlicht. Ja, das nennt man dann Nettoinventarwert, Net Asset Value oder auch NAV. Aber das ist eben nur eine Orientierung. Der Preis, den wir an der Börse sehen, resultiert aus dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage. Und zumeist macht die Börse dabei einen Sicherheitsabschlag. Die Börsenkurse liegen also unter dem rechnerischen Wert des Trusts. Manchmal allerdings gibt es allerdings auch mal Aufschläge auf den inneren Wert, etwa als Prämie für Managementqualität oder weil die Börse eben eine höhere Bewertung antizipiert als das, was veröffentlicht ist. Heißt also, die Börsenpreise werden stärker schwanken als der innere Wert und sich teilweise auch davon deutlich entfernen. Und einen dritten Faktor haben wir, nämlich das sogenannte Gearing. Was verbirgt sich dahinter? Nein, es geht nicht um Gier. Naja, oder vielleicht doch, nämlich die Lust auf mehr Gewinn. Jedenfalls anders als ETFs oder herkömmliche Investmentfonds dürfen diese britischen Investment Trusts auch Kredite aufnehmen und damit ihr Eigenkapital nochmal hebeln. Heißt natürlich, wenn es gut läuft, ist die Outperformance noch größer in Krisenzeiten. Zusätzliches Risiko. Und wie hoch der Hebel sein darf, das können die Aktionäre der Investment Trusts in den Statuten festlegen. Beim Scottish Mortgage Fund sind es 30%, also zusätzlicher Spielraum ja, aber der wird in aller Regel nicht komplett ausgenutzt. Zumeist sind das so 20%, das heißt also auf 100 Pfund Eigenkapital werden dann nochmal 20 Pfund Kredit dazugepackt, also das, was man moderaten Hebel nennt. Und an der Londoner Börse gibt es in der Tat über 300 von diesen Investment Trusts. Und die sind teilweise extrem speziell. Also beispielsweise den Vietnam Opportunity Fund, ja, und Nomen est Omen. Der investiert ausschließlich in Vietnam, einem Markt, der ja sehr aussichtsreich ist, aber schwierig investierbar ist, was man schon daran sieht, wie wenige Werte ein Vietnam-ETF enthält. Und davon gibt es auch nur einen. Ein anderer sehr berühmter Trust, zu dem es auch schon Community-Fragen gibt, ist Red Capital. Und das ist quasi das börsennotierte Family Office eines Zweigs der Rothschild-Familie. Und die investieren innerhalb dieses Trusts, an dem ich mich auch als Privatanleger beteiligen kann, in einzelne Aktien, aber auch in institutionelle Venture Capital, in Private Equity, in Hedge Funds und auch da wieder in dieser besonderen Konstruktion, die meistens mit einem Abgeld versehen ist. Aber Red Capital, ja, also ich könnte jetzt eine ganze Menge erzählen, aber das wäre schon wieder eine eigene Geschichte. Und so dolle war die Performance der Rothschilds, das muss man sagen, in den letzten Jahren auch nicht. Und wir wollten ja auch nur kurz die Mechanik erklären, die den Scottish Mortgage Fund überhaupt erst möglich macht. Und ja, diese ganze Geschichte, die uns von Kautschukplantagen in Malaysia bis hin jetzt zu dieser Vision der orbitalen Welt führt, ja, die beginnt im Winter 1908 in Schottland, genauer gesagt in Edinburgh, wo zwei Männer in einer Anwaltskanzlei saßen. Was waren das für Typen?
Ja, wir gehen zurück ins Edinburgh des frühen 20. Jahrhunderts und das war eine Stadt der Tradition, geprägt von strengen moralischen Vorstellungen, konservativen Anwaltskanzleien in der Castle Street. Und da haben eben zwei Männer gesessen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Das war zum einen Lieutenant Colonel Augustus Charles Bailey, ein echter Veteran, ausgezeichnet mit dem Distinguished Service Order, der im Burenkrieg gekämpft hatte. Ein Krieg zwischen dem britischen Empire und den Burenrepubliken in Südafrika um die politische Kontrolle und natürlich auch Rohstoffe wie Gold und Diamanten. Bailey war damals 47 Jahre alt, ein Mann des Establishments, aber mit einem wachen Geist für das Geschäft. Und ja, ihm gegenüber, ich habe schon gesagt, ganz anderer Typ, da saß der junge T.J. Carlyle Gifford, der gerade einmal 27 Jahre alt war. Gifford, der galt damals schon als brillant und schon fast obsessiv entschlossen. Er war der Typ, der keine Ruhe gab, bis er eine Lösung gefunden hatte. Und die beiden waren Anwälte, aber irgendwie im Herzen, da waren sie dann doch Abenteurer. Und ja, im Dezember 1908, da hat dann ein junger Mann namens Alastair MacGregor an die Tür geklopft. Und er kam gerade aus dem Heimaturlaub aus Malaya, dem heutigen Malaysia, ja, zurück und hatte ein großes Problem, denn er war Gummiproduzent. Man muss sich vorstellen, in Detroit hatte Henry Ford gerade angefangen, das Model T vom Band laufen zu lassen. Und die Welt, die giert nach Reifen. Kautschuk war das neue Gold. Und McGregor wollte seine Plantagen massiv erweitern, um halt dieser Nachfrage auch stillen zu können. Aber die Banken in London und Edinburgh, die waren nach der schweren Bankenkrise von 1907, dem Panic of 1907, völlig verängstigt und gaben ihnen keinen Cent Kredit. Und hier kommt der geniale Kniff von Bailey und Gifford. Sie sagen nicht einfach, na, hier hast du das Geld für eben die Zinsen. Sie haben 1909 die Straits Mortgage and Trust Company mit einem Startkapital von 50.000 Pfund gegründet. Aber Gifford, der führt eine Finanzinnovation ein, die heute noch in der DNA von SMT steckt. Convertible Loan Stocks, also Wandelanleihen. Christian, lass uns auch hier nochmal kurz reinschauen. Was steckt dahinter? Was macht das Ganze besonders? Und wo finden wir das auch heute noch?
Ja, finden wir heute noch bei vielen Firmen. Nämlich Wandelanleihen sind zunächst mal klassische Unternehmensanleihen. Also es wird Fremdkapital aufgenommen. Es gibt in der Regel auch einen kleinen Zins. Aber dieser Zins ist dann unter Marktniveau, damit trotzdem jemand diese Anleihe kauft, gibt es eben das Recht, diese Anleihe zu wandeln in Aktien zu einem Preis, der schon vorher festliegt. Und damit kann man als Investor sagen, okay, wenn die Aktie über das Niveau X steigt, macht es mehr Sinn, die Aktien zu nehmen, als sich in Cash auszahlen zu lassen. Man hat also die Sicherheit einer Anleihe gleichzeitig gepaart mit diesem, naja, Equity-Kicker einer Aktie, und natürlich, damit sich das wirklich lohnt, muss es dann auch schon deutlich raufgehen. Und genau eine solche Konstruktion haben sie eben damals als asymmetrische Wette 1909 für die Pflanzer in Malaysia implementiert. Ja, dazu kam noch etwas, was wir bei heutigen Wandelanleihen von Unternehmen dann nicht kennen. Sie waren auch noch besichert, nämlich mit Hypotheken auf die Ländereien. Und da wissen wir dann auch, warum Mortgage, also Hypothek, im Namen steckt. Also zur Not hätten sie das dann auch wegpfänden können. Aber es ging natürlich darum, dass man die Kredite in Aktien umwandeln konnte. Und das war ein Geschäftsmodell, was natürlich nicht abhängig davon war, dass es um Kautschuk ging. Und Bailey und Gifford haben schon nach ein paar Monaten gemerkt, och, also das muss man ja nicht nur in Malaya machen. Das können wir doch überall in der Welt machen mit diesem Instrument. Und schon 1910 haben sie dann beispielsweise in die Landerschließung im US-Bundesstaat Washington investiert. Also ganz weit links oben, da wo es meistens ziemlich kalt ist. Ja, also die haben wirklich schon damals über den Tellerrand geschaut, ja, weil andere schottische Verwalter haben noch da Eisenbahnschwellen gezählt. Die sind halt international rausgegangen, waren auch schon wirklich mit Blick auf Innovation weiter vorne und benannten sich dann, um das Ganze ein bisschen größer zu machen, auch um, ja, da war dann nicht mehr nur Mortgage, sondern dann war es das Scottish Mortgage and Trust Company. Und der Name blieb eben bis heute, obwohl die letzte Hypothek schon vor über 50 Jahren getilgt worden wäre. Aber so ein bisschen so diese historischen Wurzeln, das passt ja auch im Finanzgewerbe durchaus. In anderen Branchen wäre das vielleicht komisch. Ja, stellen wir uns vor, Amazon würde heute noch Relentless heißen, wie es ja ganz am Anfang mal war, als Jeff Bezos das geplant hat. Aber ne, bis hierhin klingt die Geschichte ja sehr schön und es ist ja auch großartig gewachsen in den ersten Jahren, aber die Saga hätte dann fast ein jähes Ende gefunden, nämlich 1939. Der Zweite Weltkrieg bricht aus und Gifford bekommt einen Anruf, der alles verändert.
Das ist irgendwie eine Szene, die klingt so ein bisschen wie aus einem Spionageroman. Auch beim Recherchieren fand ich es total interessant, denn Gifford, inzwischen einflussreiches Boardmitglied, wird vom britischen Schatzamt nach New York geschickt mit einer Mission. Er soll die US-Vermögenswerte britischer Bürger zwangsliquidieren. Und Großbritannien braucht nämlich Devisen, um Kriegsmaterial in den USA zu kaufen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum wurde denn er ausgesucht? Und wenn man tiefer reinschaut, gibt es verschiedene Aspekte, aber kurz mal zwei. Gifford suchte das Wachstum in den USA. Während andere Häuser aus England konservativ im Empire investierten, machte er massive Investitionen in die amerikanischen Eisenbahnen und Versorger. Daher, kaum jemand in Großbritannien kannte die Struktur der Wall Street und die Gepflogenheit der New Yorker Stock Exchange so gut wie er. Er wusste nicht nur, welche Aktien die Briten hielten, sondern auch, wer sie in den USA kaufen würde. Und zweitens, Gifford wurde persönlich von Montague Norman, dem legendären, aber auch umstrittenen Governor der Bank of England, vorgeschlagen. In der damaligen Zeit, da funktionierte die britische Finanzpolitik über ein enges Netzwerk von Gentlemen. Und Gifford, der galt als absolut integer, verschwiegen, loyal gegenüber der Krone. Und Norman, der brauchte jemand, der die heikle Mission mit der nötigen Autorität und ohne großes öffentliches Aussehen durchzog. Letztendlich wurde er gewählt, weil er die perfekte Mischung aus Marktexpertise, diplomatisches Geschick und eiskalter professioneller Distanz mitbrachte. Klar, er war ja auch Anwalt, um eben das Privatvermögen einer ganzen Nation in eine, ja, Kriegskasse zu verwandeln. Das Paradoxe an der ganzen Geschichte, Gifford musste im Grunde seinen eigenen Trust ausschlachten. Rund 40 der besten US-Positionen von S&T wurden eingezogen und gegen britische Staatsanleihen getauscht. Der Trust, der wurde quasi entkernt, um eben Flugzeuge und Munition zu bezahlen. Und das dauerte in die 60er Jahre rein, bis sie sich von diesem Aderlass erholten und 1969 durch eine große Fusion wieder zu dem 100-Millionen-Pfund-Tanker wurden, den wir auch heute kennen. Aber jetzt die Frage, wie haben sie denn diesen Turnaround geschafft? Da fangen wir mal 1945 an. Der Krieg ist vorbei, aber bei S&T herrscht Kater-Stimmung. Denn das US-Tafelsilber, die Tech-Werte der damaligen Zeit, waren weg. Zwangsliquidiert, unter der Aufsicht von Gifford, eben vom Staat. Übrig geblieben ist ein Haufen langweiliger britischer Staatsanleihen mit mickrigen Zinsen. Und viele hätten den Laden wahrscheinlich damals wohl dicht gemacht. Aber S&T hat sich rausgekämpft. Und zwar mit einem 3-Stufen-Plan, der heute noch als Lehrstück für Krisenmanagement gilt. Erste Stufe, erster Reflex war raus aus der Sicherheit, rein ins Risiko. Denn S&T saß auf diesen Gilts, den britischen Staatsanleihen, die kaum die Inflation ausglichen. Das Management hat nicht gezögert und diese Anleihen konsequent verkauft, sobald es dann der Markt zuließ. Das Geld, das haben sie dann direkt genommen und zurück in Aktien gebracht. Und da man an die USA noch nicht rankam, investierte man erst in den Wiederaufbau der britischen Industrie und in Rohstoffe im Commonwealth, also wirklich lokal vor Ort. Man wollte eben wieder am produktiven Kapital beteiligt sein und nicht am staatlichen Schuldenberg. Schritt 2, das war eigentlich der Geniestreich. In den 50ern durften Briten kaum Pfund in Dollar tauschen. Devisenbewirtschaftung pur. Und S&T wollte aber wieder zurück an die Wall Street, wo eben auch die Musik spielte. Also haben sie die Struktur des Investment Trust genutzt und Dollarkredite in den USA aufgenommen, die sie mit ihren Pfundbeständen in der Heimat besicherten. Und ein klassischer Back-to-Back-Kredit, so konnten sie zum Beispiel IBM oder Ölaktien kaufen, während andere britische Anleger noch am Schlagbaum der Devisenkontrolle feststeckten und eben da nicht rauskamen. Und drittens der psychologische Aspekt. Anleger sind wie wir alle. Wir wollen nicht, dass unsere Ausschüttungen sinken. Und S&T, die haben gut gewirtschaftet und sie hatten nämlich über Jahrzehnte Reserven gebildet, eine Art Speckschicht für schlechte Zeiten. Und diese Rücklagen, die haben sie in den mageren Jahren der 40er und frühen 50er angezapft, um die Dividende für ihre Investoren stabil zu halten. Das hat das Vertrauen der Aktionäre gerettet und verhindert, dass vor allen Dingen auch die Leute in Scharen weggelaufen sind, als es eben nicht so gut lief. Und bis 1960 war die Dividende wieder auf dem Vorkriegsniveau und S&T war offiziell zurück im Spiel. Ja, was lernen wir daraus für heute, Christian? Struktur schlägt Prognose. Nur weil S&T ein Closed-Ended Trust war und diese Reserven bilden durften, konnten sie diesen 20-jährigen Heilungsprozess überhaupt durchstehen. Ein normaler Fonds wäre in der Zeit wahrscheinlich 3-mal liquidiert worden. Und das ist eben die Macht des langen Atems. Aber ich habe es vorhin kurz schon einmal erwähnt, 1969, ein weiterer Wendepunkt. Christian, was ist da passiert?
Ja, du hast gesagt Fusion und sie haben nicht mit irgendwem fusioniert, sondern sie haben also den Trust mit dem Second Scottish Mortgage Trust und mit Scottish Capital fusioniert. Also man merkt es an den Namen schon, das sind Schwestergesellschaften, denn Bailey und Gifford hatten irgendwie gesehen, okay, das ist ja toll, dass wir hier unser Flagship-Produkt haben, aber wir brauchen weitere Fonds, um einfach auch fungibel zu sein, um irgendwo frei von diesen Altlasten investieren zu können. Dann hat man sich gedacht, okay, als das alles so halbwegs bereinigt war, jetzt packen wir es mal alles wieder zusammen, auch um damit die 100 Millionen Pfund Grenze zu knacken und damit auch für institutionelle Anleger wieder eine relevante Größe zu werden. Nicht nur ein wiedergenesener Patient zu sein, sondern tatsächlich global auch investieren zu können. Denn das war ja eine schwierige Zeit. Es war die Zeit der Labour-Regierung in Großbritannien, Labour Finance Act. Der regulatorische Druck war immens und deswegen war diese Größe schon entsprechend wichtig. Zumal das Umfeld ja auch nicht einfacher wurde. Ja, in den 70er Jahren im Zuge der Ölkrise brach der britische Aktienmarkt um über 70% ein und das war ja eben für den Trust schon wieder das nächste Nahtoderlebnis. Dieser Discount, von dem ich eingangs gesprochen hatte, also der Abschlag auf den inneren Wert, weitete sich auch nochmal um fast 50% aus. Also wirklich ein Kursdesaster. Und eine Lehre war daraus, dass man eben nicht nur auf die damals alte britische Industrie mehr setzen durfte, sondern raus musste, global werden musste, um zu überleben und auch wieder Rendite zu machen für die Aktionäre. Natürlich, in der Heimat wurde es dann auch besser. 23. Oktober 1979, ganz wichtiges Datum für alle Wirtschaftsliberalen und Konservative. Margaret Thatcher schaffte die Devisenkontrollen ab. Eigentlich so, ja, die ordnungspolitische Highlight-Maßnahme der Eisernen Lady. Vorher war es eben für Briten absolut, ja, bürokratisch, eigentlich regulatorisch fast unmöglich, nennenswert im Ausland zu investieren. Und mit einem Schlag fielen die Fesseln und der Trust hat diese neue Freiheit sofort genutzt, um massiv in den USA wieder zu investieren. Dort kannte man sich ja historisch aus und in einen aufstrebenden Markt in Asien Geld zu stecken, nämlich in Japan. Ja, und da hatten sie echt gutes Timing, ja. 80er Jahre dann, das war der große Boom in Japan. Das war auch ein Tech-Boom, vor allem war es aber ein Immobilienboom, es war ein Finanzboom. Die Kurse haben sich vervielfacht. Das war eine gigantische Spekulationsblase. Das war die Zeit, in der japanische Aktien im MSCI World mit 40% gewichtet waren, Ende 1989. Danach kam dieser rasante Absturz, die Blase war geplatzt, aber sie haben es tatsächlich geschafft, vor diesem großen Crash rauszukommen aus den japanischen Aktien und gleichzeitig sich dann unter dem neuen Chef James Anderson auch strategisch weiterzuentwickeln, wegzukommen von der Jagd nach billigen Aktien hin zur Suche nach wirklichen Wachstumsfirmen. Ja, und damit war dann eigentlich der Weg bereitet zu dem, was wir heute als Scottish Mortgage Trust wahrnehmen. Ein Investment, was wirklich fokussiert ist auf Growth und auf Wachstumstreiber. Was lernen wir daraus? Tja, im Feuer der 70er Jahre geschmiedet zu werden, ist sowieso schon mal eine anspruchsvolle Situation, aber dazu dann auch zu merken, Sicherheit im Heimatmarkt ist nur eine Illusion, wichtig und stilprägend und politische Freiheiten, Paradigmenwechsel wie 1979 eben, den Wegfall der Devisenkontrollen, die muss man sofort nutzen. Wenn sich Chancen ergreifen, muss man da sein und darf nicht lange zögern. Und wenn wir heute über SpaceX sprechen, dann ist das im Grunde die logische Fortsetzung einer Strategie, die vor 50 Jahren aus der Not geboren wurde. Eben Struktur und globaler Weitblick statt dieser kurzfristigen Zockerei im Heimatmarkt. Aber ich habe es gerade mal so ganz kurz erwähnt, es gab einen neuen Chef, nämlich James Anderson, der in den 90er Jahren zum Trust dazustieß und dann im Jahr 2000 tatsächlich auch Chef des Scottish Mortgage Trust wurde. Kein typischer Banker, kam auch nicht von der Business School und besagter James Anderson ist nämlich studierter Historiker und dann auch noch in Oxford. Also very, very old British und naja, das ist eben ein ganz entscheidender Unterschied zu einem Investmentbanker, ja, weil als Historiker sieht er die Märkte natürlich nicht als so eine Abfolge von Quartalszahlen, sondern als ein Zyklus technologischer Epochen. Und er suchte eben von Anfang an konsequent nach Unternehmen, die die Kraft haben würden, diese Epochen entscheidend zu prägen. Und das führte ihn 2004 zu einer Aktie, ja, bei der man ihn in der City of London eigentlich für verrückt erklärt hat. Die Leute sagten, James, das ist ein Buchhändler mit negativen Margen, der ständig Geld verbrennt. Da kannst du doch kein Geld investieren. Ja, und damit sind wir bei einem Unternehmen, zu dem wir hier auch schon einen Deep Dive gemacht haben, Katharina, nämlich Amazon.
Absolut. Ja, und man muss sich dann aber auch so ein bisschen die Atmosphäre dann von 2004 vorstellen. Wir haben es ja in unserem Deep Dive ausführlich auch geschildert. Amazon, die Firma, wurde damals von den Analysten nicht gemocht. Man kann fast schon sagen gehasst, weil sie eben so vorgegangen sind, wie du gerade gesagt hast. Jeff Bezos galt darüber hinaus als Größenwahnsinniger, der Milliarden in Logistik, Infrastruktur, Kundenbindung und auch Technologie steckte, statt aber irgendwie mal Gewinne auszuweisen. Aber Amazon, der las den legendären Aktionärsbrief von 1997 von Bezos, in dem der Satz stand, it's all about the long term. Das war die exakte Spiegelung der Bailey-Gifford-Philosophie und er kaufte Amazon für SMT zu Kursen, die heute bereinigt um Aktiensplits unter 3 US-Dollar lagen und er hielt die Aktien und er hielt sie, als sie nach Kurzerholung 2006 abermals auch noch um 50% fielen. Er hielt sie auch, als es während der Finanzkrise hieß, Amazon würde bankrott gehen und schon 2015 hatte sich das erste Investment im Wert verzehnfacht. Am Ende hat er aus einer moderaten Investment, ja, hat er Milliarden gemacht und er nannte das Growth at an unreasonable price. Wachstum zu einem Preis, der heute vielleicht absurd erscheint, aber morgen spottbillig ist, wenn die Vision aufgeht.
Und was ja dann direkt entgegen die übliche GARP-Strategie positioniert ist, also ne, Growth at reasonable price, wo man immer versucht, das in die Balance zu bringen. Aber hier haben wir schon den ganz klaren Fokus darauf, Wachstum. Und wenn eine Firma wächst, dann wird sich das irgendwann im Unternehmenswert und damit im Aktienkurs widerspiegeln.
Man muss halt manchmal nur auch genügend Sitzfleisch haben. So, denn noch heute ist Amazon mit einem Portfolioanteil von 3,6% eine der Top-Positionen von SMT, also damit in den Top 10. Auch wenn Amazon seit 2020 mehrfach aktiv reduziert hat, das hat er gemacht aus Diversifikationsgründen, aus Bewertungserwägungen, aber auch mit Blick auf die erreichte Größe. Im Verhältnis zu anderen Wachstumsstories ist das Potenzial des Tech-Titan inzwischen eben begrenzt. Ein anderes Beispiel für Andersons Spürnase ist Tesla, wo SMT 2013 eingestiegen ist. Damals war Tesla ja eine Bruchbude, die von Shortsellern belagert wurde. Elon Musk galt als scharlatanhafter Fantast. Aber Anderson, der reiste nicht zur Wall Street, um Analysten zu fragen. Er sprach mit Wissenschaftlern und Batterieexperten und erkannte dann, dass die Skalierungseffekte der Elektromobilität unaufhaltsam waren. Und Scottish Mortgage wurde einer der größten Aktionäre von Tesla lange bevor die Aktie in den S&P 500 kam. Und zeitweise, da steckten sogar mehr als 10% des Fondsvermögens in der Musk-Firma, bevor aber so ab 2021 schrittweise Gewinnmitnahmen folgten, die den Tesla-Anteil inzwischen auf nur noch 0,5% gedrückt haben. Auch hier wurde der steilste Abschnitt der Wachstumskurve voll mitgenommen. Und wenn wir dann eben einmal schauen, zurück gegenüber 2013 hatte sich die Aktie mehr als verzwanzigfacht.
Ja, ist natürlich so ein Philosophiethema. Ja? Aktien eben nicht zu sehen als irgendwas, was kurzfristig schwankt, sondern als unternehmerische Sachwerte. Oder wie das bei Bailey Gifford heißt, own companies, don't rent shares. Also, dir gehören Firmen, du mietest keine Aktien, ja. Du willst Miteigentümer der besten Unternehmen sein. Das war die Vision, die Ambition von James Anderson und das ist ja auch eine eine Philosophie, die er diesem Trust eingeimpft hat, die ja gar nicht so weit weg ist von dem, was Warren Buffett uns lehrt. Allerdings gibt es einen fundamentalen Unterschied, denn also Buffett hat sich zwar unter dem Einfluss von Charlie Munger wegentwickelt von diesem klassischen Value-Investor, wo es immer um den möglichst günstigen Einstieg geht, also den Dollar für 50 Cent zu bekommen oder ja, Buffett hat das dann auch mal genannt, Cigar Butt Investing, also die Zigarettenstummel, wo noch ein bisschen dran ist, einzusammeln, ja. Aber da hat er sich von verabschiedet, aber Buffett war immer preisbewusst. Und sein Credo war ja buying a wonderful company at a fair price. Also wunderbare Unternehmen zu einem angemessenen Preis. Da musst du jetzt nicht mehr Rotze Unternehmen, möglichst günstig, ja. Also Buffett hat sich über die Zeit zu einem Quality Investor entwickelt. Anderson hingegen ist ein lupenreiner Growth Investor, ja, der eben kaum auf den aktuellen Preis schaut, sondern bereit ist, sehr hohe gegenwärtige Bewertungen zu akzeptieren, wenn denn die Option auf künftige extreme Wertschätzung groß genug ist. Ja. Heißt also, er geht auf Firmen, die einen sehr großen adressierbaren Markt haben und eine potenziell sehr lange Wachstumsdauer haben können. Und diese Gewinner, die werden dann sehr lange gehalten und so richtig hochskaliert, weshalb das Portfolio dann mit der Zeit sehr schief, sehr konzentriert werden kann. Du hast ja schon über die Zahlen bei Tesla gesprochen und bei SpaceX werden wir das gleich auch nochmal im Detail sehen. Ja, und bei Buffett ist ja auch immer diese Conclusio, Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Regel Nummer 2, vergesse niemals Regel 1. Ja, und für Anderson und den Scottish Mortgage Fund war immer die größte Gefahr, die wirklichen Top-Werte, diese Outlier mit der exzellenten Performance nicht hoch genug gewichtet zu haben und damit Potenzial zu verpassen, auch wenn damit erhebliche Rücksätze einhergehen. Das ist also wirklich ein völlig anderer Risikobegriff, den man hier hat. Und um das Ganze auch ein bisschen einzuordnen, ist es auch sehr wichtig, die Forschung von Henrik Bessenbinder von der Arizona State University ein bisschen zu durchblicken. Ich habe das hier auch schon mal in der Community-Folge etwas ausführlicher thematisiert. Bei mir in Social Media Postings findet man regelmäßig den Rückgriff auf Bessenbinder, der in diversen Studien eben der Frage nachgegangen ist, wie sich Aktien langfristig entwickeln und Wohlstand schaffen. Und ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist diese historischen Aktienmarktrenditen, diese 7-8%, die wir immer so als langfristigen Durchschnitt zitieren, die werden eben nicht von einer breiten Masse der Unternehmen getragen, sondern von einer extrem kleinen Gruppe von Aktien mit einer exzeptionellen Performance. Wenn man sich das jetzt für den US-Aktienmarkt anschaut, die gesamte Performance seit 1926, also 100 Jahre, ist zustande gekommen durch die Top 4% der Aktien. Also ne, eine Apple natürlich dabei, eine Nvidia, aber noch immer in dieser Liste der Kontributoren, eine Altria, früher Philip Morris, eine Chevron und sogar, ja, zwischenzeitlich mal weg gewesen, eine General Motors. Und ne, auf der einen Seite sind die 4%, die machen die Performance, auf der anderen Seite 96% der Aktien, die in ihrer Gesamtheit ein Nullsummenspiel sind, bereinigt um den risikofreien Zins. Und daraus kannst du natürlich jetzt als Anlegerin, als Anleger zwei Schlüsse ziehen aus dieser Forschung von Bessenbinder. Entweder du hältst dich an Jack Bogle, ja, haben wir ja auch oft genug zitiert, such nicht die Stecknadel, sondern kauf gleich den ganzen Heuhaufen. Rationale, einfache, transparente, faire Möglichkeit, sind wir beim ETF. Oder man versucht eben genau diese Top-Performer ausfindig zu machen. Eine titanische Herausforderung, aber genau das hat James Anderson als seine Mission gesehen.
Aber James Anderson, der ging ja noch einen Schritt weiter. Er sagt, die besten Firmen der Welt, die gehen heute gar nicht mehr an die Börse oder eben erst sehr spät. Und deshalb fing er 2012 schon an, in private Unternehmen zu investieren. Und genau hier beginnt der Teil der Geschichte, der SMT heute so einzigartig macht, aber eben auch so verwundbar. Wir sprechen über das Unlisted Portfolio, Christian.
Ja, das ist eben der Punkt, der den Scottish Mortgage Trust von jedem ETF in deinem Depot unterscheiden wird. Denn seit 2016 darf der Trust bis zu 30% seines Portfolios in privaten, in ungelisteten Unternehmensbeteiligungen halten. Also klar, das Ziel, Firmen wie Spotify, Airbnb oder SpaceX zu besitzen, bevor sie an die Börse gehen und die Bewertung schon in den Himmel gewachsen ist, also vom Performance-Knochen schon eine ganze Menge abgenagt ist. Aber das bringt natürlich Tücken mit sich, ja, insbesondere was die Berechnung dieses Nettovermögenswertes angeht. Denn für börsennotierte Aktien gibt es täglich aktuelle Preise, für ungelistete Unternehmensbeteiligung eben nicht. Da gibt es nur gelegentliche Indikationen, etwa wenn eine Firma gerade eine neue Finanzierungsrunde durchgeführt hat. Aus der kann man dann einen Unternehmenswert ableiten. Aber das passiert halt im Idealfall nur so alle paar Monate oder alle ein, zwei Jahre. Man hat also nur sehr wenige Preispunkte. Oder klar, man kann auch so akademische Berechnungsverfahren ranziehen. Ja, wie dieses Discounted Cashflow Modell. Jeder, der mal eine Uni von innen gesehen hat, Wirtschaft studiert hat, weiß, worum es geht. Also die zukünftigen Cashflows werden abgezinst auf den aktuellen Stichtag. Einziges Problem, diese zukünftigen Cashflows, die sind eben unsicher. Und je nachdem, wie man die jetzt schätzt oder wie man den im Abzinsungsfaktor enthaltenen Risikosatz denn jetzt kalkuliert, tja, da können sich sehr unterschiedliche Bewertungen ergeben und du kannst einfach mit dem Discounted Cashflow nahezu jeden vorher ausgedachten Unternehmenswert irgendwie halbwegs akademisch verbrämt darstellen. Und damit ist klar, die Hereinnahme von noch nicht börsennotierten Unternehmen, die eröffnet natürlich immense Chancen, reduziert aber auf jeden Fall die Transparenz und erhöht die Bewertungsunsicherheiten und damit natürlich tendenziell die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trust wie der Scottish Mortgage mit einem Abschlag gehandelt wird. Und zwar vor allem dann, wenn die Märkte schwierig sind, wenn die Aktienkurse bereits sinken, während bei den nicht notierten Beteiligungen keine Finanzierungsrunden stattfinden. Du also überhaupt keine Basis für eine realistische Neubewertung hast, ja? Dann passiert etwas total Paradoxes, ja? Weil der bilanzierte Wert der privaten Beteiligung eben stabil bleibt, während die börslichen Beteiligungen absacken im Wert, steigt der prozentuale Anteil der ungelisteten Assets automatisch an. Ja, und genau das ist dann 2022 beim Scottish Mortgage Trust passiert. Zinsen sind gestiegen, Wachstumsaktien kollabiert, während weiterhin für die privaten Firmen keine neuen Bewertungspunkte waren. Also lag man plötzlich über dem 30%-Limit für das Unlisted Portfolio. Man war damit eingefroren, konnte keine neuen Investments mehr in dem Bereich tätigen und musste natürlich außerdem zusehen, wie der Markt anfing, an der Bewertung dieser Beteiligungen zu zweifeln. Alles an der Börse haut runter, aber die ungelisteten Startups, die sollen noch genauso viel wert sein wie vorher. Nee, das kann ja nicht irgendwie sein. Und da wurde also dann dieser doch wirklich zuvor vom Erfolg verwöhnte Scottish Mortgage Trust von einem Doppelschlag getroffen. Also nicht nur, dass der NAV kräftig abgestürzt ist aufgrund der börsengelisteten Beteiligung, sondern auch der Abschlag an der Börse auf diesen Nettovermögenswert ist weiter gestiegen. Die Lücke zwischen dem, was die Aktien im Depot wert waren und das, was Anleger an der Börse dafür zahlen wollen. Die war bei zeitweise 20%, also ein Nachlass von einem Fünftel auf das, was dort immer noch stand. Das ist natürlich ein kolossales Misstrauensvotum gewesen. Und in Summe lag dann im Mai 2023 der Börsenpreis satte 60% unter dem Hoch, was erst 2021 markiert worden war. Also ein wirklich kolossaler Vertrauensentzug. James Anderson, der ist bei Drawdowns entspannt. Auch da wieder Rückgriff auf Bessenbinder. Ja, gehört eben zum Geschäft, wenn man bei langfristig erfolgreichen Wachstumsstories dabei sein will. Aber naja, für die Investoren war das eben nicht so entspannt. Das Vertrauen war weg und in diesem Moment der Schwäche kam dann auch noch ein Mann dazu, der ja für die Leute aus Edinburgh zu einem Albtraum wurde, nämlich Amar Bidet.
März 2023, da passiert dann quasi was Ungeheuerliches für den einst so ehrwürdigen schottischen Trust. Amar Bidet, renommierter Professor und Mitglied aus dem Board, ging an die Öffentlichkeit. Er gab der Financial Times ein Interview und das schlug ein wie eine Granate. Er hat nämlich dem Board vorgeworfen, dass sie gar nicht erst verstünden, was sie da im Bereich der privaten Firmen tätigen. Und er sprach von einer natürlichen Vermeidung schwieriger Fragen gegenüber den Managern von Baillie Gifford. Und sein Vorwurf, der war hart. Die Bewertungen seien Luftnummern und das Board habe seine Unabhängigkeit verloren. Und Bidet, der behauptete sogar, er sei gefeuert worden, während das Unternehmen von einem Rücktritt sprach. Und die damalige Vorsitzende Fiona McBain geriet so massiv unter Druck, dass sie schließlich ihren Rückzug ankündigte. Justin Dowley übernahm das Ruder. Aber der Schaden war da. Christian, jetzt lass uns nochmal auf diese Bewertung irgendwie schauen. Wie seriös, sagst du, waren die?
Naja, ich habe ja eben gesagt, du hast halt nur relativ wenige Datenpunkte, mit denen du arbeiten kannst. Und wenn du dazwischen irgendetwas adjustieren willst, dann bist du am Ende bei Bewertungsverfahren. Und die haben auch ihre Schwächen. Ja? Die einzige Chance, die du wirklich hast, ist, dass du beispiellose Transparenz zeigst. Also wirklich das Portfolio nicht nur in irgendwelchen Quoren offenlegst, sondern wirklich zeigst, was ist die Lage bei den Unternehmen, wobei man ja immer aufpassen muss. Bei privaten Unternehmen kann man auch nicht allzu viel zeigen, will man ja auch nicht, um den Wettbewerbsvorteil nicht zu verspielen. Aber Baillie Gifford hat auf jeden Fall auf Transparenz gesetzt. Das wurde auch dadurch ein bisschen einfacher, dass James Anderson, der also dem Trust diese ja, Wachstums-DNA eingeimpft hatte, das Unternehmen 2022 dann verlassen hat. Also offiziell natürlich aus Altersgründen, ja, mit 63 Jahren durchaus plausibel, aber man kann sich vorstellen, dass er auch ein bisschen entnervt war davon, dass der Markt seine Vision nicht verstanden hat und sich tatsächlich erdreistet hat, zu sagen, bei 60% Drawdown, so geht das nicht weiter. Ja, wobei also, kleine Geschichte am Rande, James Anderson hat dann trotz Altersgründen die Finanzbranche nicht verlassen, sondern ist 2023 als Manager eines Innovationsportfolios zurückgekehrt zum Vermögensverwalter Lingotto. Ja, jetzt sagt man, wer ist Lingotto? Naja, ist Vermögensverwalter, der zur Agnelli-Familie gehört, auch Teile des Vermögens der börsennotierten Familienholding Exor beteiligt. Und just zu dieser Zeit, als Anderson zu Lingotto kam, hat man dort einen fetten Anteil am Online-Autohersteller Carvana erworben, dessen Kurs damals von 360 auf 10 Dollar gefallen war. Das war 2023. Und inzwischen, Anfang 2026, notierte Carvana dann bei 500. Das heißt, man hat also da einen Ver-50-Facher, weil Lingotto noch immer eine bedeutende Position in dieser Aktie hatte und hat. Formal war das nicht im Verantwortungsbereich von Anderson, dieses Portfolio, aber man darf natürlich schon davon ausgehen, dass er so als einer der Leitinvestoren zumindest einen Einfluss auf die generelle Risikokultur hatte und auch eben die Offenheit für diese unbequemen High-Conviction-Wetten. Auf jeden Fall, auch das wäre Baillie Gifford und Scottish Mortgage Trust-Style gewesen. Aber zurück zur Bewertung. Baillie Gifford hat dieses Valuations-Team sehr stark ins Rampenlicht gestellt. Das ist eine Gruppe von Analysten, die völlig unabhängig ist von den Fondsmanagern. Die Fondsmanager, die es jetzt nach Anderson betreuen, Tom Slater seit 2000 im Unternehmen und Lawrence Burns seit 2009, also auch mit dieser Growth-DNA komplett eingeimpft. Die lassen sich von S&P Global beraten, also als Ratingagentur, und diese Valuation-Gruppe, die bewertet wirklich jedes private Unternehmen mindestens einmal im Quartal neu. Das heißt also, in einem einzigen Jahr kommen da über 500 Unternehmensbewertungen durch. Und natürlich, bei allen Bewertungsverfahren bleibt ein großes Korrektiv oben drüber. Wenn eine Firma eine neue Finanzierungsrunde macht, dann ist das der Goldstandard. Denn dann ist diese Bewertung ja tatsächlich mit Geld unterlegt, weil zu diesem Preis tatsächlich Menschen Geld hingelegt haben, um Aktien zu erwerben. Und tatsächlich hat man gesehen, dass die internen Bewertungen im Schnitt etwa 10% unter dem Preis lagen, den die Firmen später beim Börsengang tatsächlich erzielt haben. Stichprobe ist relativ klein, aber trotzdem, das spricht gegen Luftbuchungen. Die Restunsicherheit bleibt immer, weil ein Unternehmen ist am Ende wie jedes Gut in der Wirtschaft das Wert, was einer dafür bezahlt. Und das merkst du dann erst, wenn du auch in der entsprechenden Size was verkaufen willst.
Absolut. Aber auch nach all diesen Maßnahmen, der Markt, der hat ihn trotzdem nicht so richtig geglaubt. Es brauchte irgendwie erst so den harten Hund von außen. Und da kam Paul Singer von Elliott Advisor ins Spiel. Elliott Advisor ist gefürchtet für seine harten Kampagnen. Und sie haben sich im März 2024 eine 5%-Position gesichert und ihre Analyse, die war eiskalt. Wenn der Trust seine eigenen Aktien mit 20% Rabatt zurückkauft, ist das die sicherste Rendite der Welt. Es ist ein risikoloses Arbitragegeschäft auf Kosten des schlechten Sentiments und Paul Singer hat den Druck so massiv erhöht, dass das Board eben reagieren musste.
Ja, also Paul Singer willst du nicht zum Gegner haben. Also du kannst ja hier in Berlin, Olli Samwer kann einiges darüber erzählen bei Rocket Internet, Vonovia, Deutsche Wohnen hat das auch erlebt. Und ja, tatsächlich, Paul Singer und Elliott haben es geschafft, dass über 1 Milliarde Pfund für Aktienrückkäufe bereitgestellt wurden. Also das größte Programm dieser Art, was man bei einem British Trust bislang gesehen hat. Und das ist natürlich schon einerseits ein Signal des Selbstvertrauens, vor allem aber ist es simple Mathematik, ja, denn wenn eigene Aktien massiv unter Wert gekauft werden, dann erhöht das eben den Wert der verbleibenden Anteile massiv, das übliche Narrativ eines Aktienrückkaufs, und es hat funktioniert, ja, der Discount, der hat sich eben von 20%, die wirklich recht extrem waren, auf jetzt aktuell so um die 5-6% eingeengt. Das Vertrauen ist zurückgekehrt, auch dadurch, dass man so einen wie Elliott und Paul Singer überzeugt hat. Der Trust ist schlanker, konzentrierter. Man muss allerdings eins sagen, ohne da jetzt schon den Blick ins Portfolio allzu weit vorwegnehmen zu wollen, ganz erholt hat sich der Scottish Mortgage Trust von diesem Einbruch des Jahres 2022 noch immer nicht. Während wir ja an den Aktienmärkten allgemein, gerade an den Wachstumsmärkten 2025 neue Hochs gesehen haben, notiert die Aktie des Trusts noch immer 20% unter ihrem Allzeithoch. Und das trotz des Themas, das Anfang 2026 dort wirklich die Schlagzeilen beherrscht. Und damit sind wir nun endlich im All bei SpaceX.
Ja, ein Investment, das für SMT ähnlich wegweisend ist wie einst auch der Einstieg bei Amazon. Auch bei Elon Musks Weltraum-Venture hat der Trust frühzeitig das Potenzial gesehen und ausschlaggebend waren zwei Durchbrüche in 2017. Nehmen wir einmal die Falcon 9, die landete die erste Stufe nach ihrem Trip ins All wieder sicher auf der Erde, um auch direkt für die nächste Mission wieder bereitzustehen. Damit hat SpaceX 2017 bewiesen, zum ersten Mal, was sie bis heute einige hundert Male gezeigt haben. Die Wiederverwendung von Raketen in der Orbit-Klasse ist technisch möglich und wirtschaftlich natürlich absolut sinnvoll. Und gleichzeitig waren zwar noch keine Starlink-Satelliten im All, aber die Ingenieure, die arbeiteten bereits intensiv an den ersten Prototypen und SpaceX reicherte bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission, FCC, detaillierte Pläne für eine Konstellation von tausenden Satelliten ein. Man hatte also sowohl die technische als auch die regulatorische Grundlage dafür geschaffen, nicht nur eine Branche zu transformieren, sondern wirklich neu zu erschaffen, wie es später SMT Investment Specialist Hamish Maxwell ausdrücken sollte.
Ja, also nicht transformieren, sondern völlig neu zu erschaffen. Das ist natürlich etwas, was nicht nur ein großen Markt verspricht, sondern auch diese lang anhaltende Wachstumsdauer, die man sehen will. Und daraufhin ist der Trust dann 2018 eingestiegen bei SpaceX für um die 200 Millionen US-Dollar. Genau der Betrag wurde damals nicht öffentlich, lässt sich aber aufgrund der späteren Reports und Portfolioanteile dann so halbwegs zurückrechnen. Insgesamt wurde SpaceX in dieser damaligen Runde 2018 übrigens bewertet mit 30 Milliarden Dollar, was nicht gerade günstig war für ein Unternehmen, das 2017 gerade mal 1,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hatte. Ja, und was natürlich wegen der Entwicklungskosten für die Falcon Heavy, für Starlink und für das Starship-Projekt kräftig rote Zahlen geschrieben hat. Aber wir haben
manchmal muss man erstmal investieren.
Genau, wir haben gesagt, der Trust ist bereit, hohe Bewertungen zu akzeptieren, wenn das Potenzial wirklich unlimitiert erscheint. Und dazu kam ja noch was. Elon Musk war ja für das Management-Team des Trusts kein Unbekannter, denn die waren ja alle schon an Bord, als man 2013 sich bei Tesla engagiert hat. Und zum Zeitpunkt, als man bei SpaceX eingestiegen ist, 2018, da war Bailey Gifford insgesamt, über allem Vehikel, der zweitgrößte Tesla-Aktionär nach Musk selbst mit einem Anteil von 7,6%. Also dieses Vertrauen in Musks Fähigkeiten als technischer Gründer, das war wirklich tief verwurzelt. Und Tom Slater, der jetzige CEO, hat das auch 2025 nochmal schön auf den Punkt gebracht. Nämlich hat gesagt, es ist für gewöhnlich eine schlechte Idee, gegen Elon Musk zu wetten, denn er verbindet strategisches Denken und Weitsicht mit einem ausgesprägten Gespür für Details und technische Aspekte. Ja, aber man muss, also wenn man diesen Satz nimmt, gerade das mit dem strategischen Denken und der Weitsicht, schon jetzt auch den Unterschied ziehen zwischen den Managern des Trusts und den Elon Musk-Jüngern, die es ja vor allem in sozialen Medien gibt und die jeden Pups von Elon, wie sie ihn ja immer nennen, als wäre er ihr bester Kumpel, gleich großartig feiern. Denn bei Tesla hat der Trust die Position ja tatsächlich stark reduziert, als man der Meinung war, dass der steilste Teil der Wachstumskurve jetzt mal hinter dem Unternehmen liegt und dass die politischen Aktivitäten von Elon Musk dem Autogeschäft eher schaden als nutzen und dass man auch sonst in der Umsetzung der neuen Geschäftsmodelle, die ja dann wieder die unlimitierte Vision bieten sollen, ein bisschen langsam ist, ja. Man guckt eben nicht auf Ideologie, sondern man guckt auf das einzelne Unternehmen und bei SpaceX als Asset mit einer wirklichen ja technologischen Monopolstellung, allein schon wegen der Infrastruktur, da hat man festgehalten und da muss man heute sagen, das war auch richtig gut so.
Ja, denn analog zu den operativen Fortschritten, also einerseits die Raketenstarts als Daily Business, andererseits der konsequente Ausbau von Starlink, da stieg die Bewertung mit jeder Finanzierungsrunde. Schon im Herbst 2021 knackte SpaceX die Marke von 100 Milliarden Dollar, womit SMT schon einen Verdreifacher im Portfolio hatte. 3 Jahre später wurde das Unternehmen schon mit 250 Milliarden Dollar bewertet. Und im Dezember 2025 dann das, was SMT ein Trigger Event that required an upward adjustment nannte. Das auslösende Ereignis war eine SpaceX eigene Tender Offer bei den Mitarbeiteraktien zu einem Preis gehandelt worden, der einer Gesamtbewertung von 800 Milliarden US-Dollar entsprach. Ein Anstieg von circa 87% gegenüber der vorigen Bewertungsstufe. Und die interne Bewertungsregel bei Bailey Gifford schreibt vor, dass bestätigte Transaktionen, zum Beispiel eben Tender-Offer, als objektive Bewertungsgrundlage anerkannt werden müssen. Nicht bloße Gerüchte oder Pressemitteilungen und dieser folgen dann halt eben auch Anpassungen. Der NAV je Aktie sprang von 1205 Pence auf 1297 Pence, ein Tagesgewinn von 92 Pence je Aktie. Das ausgewiesene Gesamtvermögen des Trust stieg innerhalb von einem Tag um 1 Milliarde Pfund. Und der SpaceX-Anteil am Portfolio verdoppelte sich von 8,2 auf 15,3%.
15% an einer einzigen Firma innerhalb dieses Trusts. Und diese Firma ist nicht einmal börsennotiert.
Richtig. Und diese Neubewertung, die hatte dann einen unerwarteten Nebeneffekt. SMT überschritt damit die selbst auferlegte 30% Obergrenze für nicht börsennotierte Unternehmen eben im Gesamten. Und die Private Company Quote, die stieg dann nämlich auf einmal auf 35,2% und sogar im Februar 26 auf 37,7%. Und daraufhin beantragte SMT im März 26 bei den Aktionären eine Genehmigung für eine zusätzliche Investitionskapazität von 250 Millionen Pfund in eben nicht börsennotierte Unternehmen, um etwaige Follow-on-Investitionen bei bestehenden Holdings auch nichts zu verpassen. Und nur an der Seitenlinie zu stehen, denn da in dieser Lage waren sie dann ja.
Ja, man muss ja dann, wenn man den Anteil zumindest behalten will, bei Kapitalerhöhungen mitgehen können, weil sonst wird man entsprechend verwässert. Bei SpaceX kam aber noch ein Faktor dazu. Seit Februar wird das Unternehmen sogar mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Allerdings hat der Scottish Mortgage Trust diesen Bewertungssprung dann nicht mehr reflektiert, weil die Höherbewertung einzig und allein darauf basierte, dass Elon Musk auf diesem Niveau 1,25 Billionen Dollar die ebenfalls von ihm kontrollierte Firma XAI, also sein KI-Labor, da eingebracht und mit SpaceX zusammengeführt hat. Ja, und dadurch ist zwar der Unternehmenswert gestiegen, aber im gleichen Maße wurden eben die SpaceX-Aktionäre wie der Trust verwässert. Ja, und das natürlich auch so eine Transaktion, wo ich gedacht habe, okay, also hier SpaceX, da XAI, was haben die jetzt miteinander zu tun? Und Musk ist ja nie darum verlegen, schöne Narrative zu schrecken, ja, und das Narrativ lautet Orbital Data Centers, also KI-Rechenzentren im Orbit, wo die Kühlung umsonst ist und die Energie direkt von der Sonne kommt. Das Ganze realisiert mit dem Starship-Programm, angebunden über Starlink. Und schwuppdiwupp hast du die ganze Wertschöpfungskette in einem drin. Also das ist ja wirklich eine titanische Idee auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen bodenständiger ist, so wie ich das ja bin, dann denke ich mir halt auch, nee, das könnte auch so ein Wolkenkuckucksheim sein, mit dem eigentlich am Ende kaschiert wird, dass XAI, Musks KI-Labor, eigentlich zu schwach war, um mit OpenAI oder mit Anthropic zu konkurrieren. Der Trust sieht das natürlich ganz anders. Ja, Tom Slater, der CEO, hat Ende 2025 nochmal so eine Bewertungslogik für SpaceX präsentiert, die dann doch viel Beachtung gefunden hat. Er hat nämlich gesagt, also Starlink, dieses Satellitennetzwerk, das wächst mit 100% per annum. Und bei einem Monatspreis von 75 Dollar entspricht das etwa 8 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Und wenn man dann attraktive Margeneinnahmen auf dieses Stammgeschäft, auf dieses Infrastrukturgeschäft annimmt, dann reicht allein das schon, um die Bewertung von SpaceX zu rechtfertigen. Zumindest zu rechtfertigen im Gedankenkonstrukt des Scottish Mortgage Fund. Ja? Heißt dann im umgekehrten Schluss, wenn das schon reicht, dann ist ja das komplette Raketenstartgeschäft, was ja wirklich eine Monopolposition quasi hat, rechnerisch for free obendrauf. Ja? Und dann garniert man das Ganze halt nochmal mit einem schönen Narrativ und spricht dann von SpaceX und AI vom monopolistischen Anbieter künstlicher Intelligenz auf der ganzen Welt. Ja? Auch weil Rechenzentren im Weltall kaum regulierbar und durch SpaceX-Raketen natürlich belieferbar werden. Also wir merken, das ist schon ein richtig großer Ballon, der da aufgeblasen wird für eine Firma, auch das wollen wir nicht vergessen, die natürlich Pionierleistungen erbracht hat, nicht nur bei Starlink, sondern eben auch einfach mit ihrem Raketenprogramm, was ja sogar dann die NASA, die ja über Jahrzehnte der Goldstandard der Weltraumfahrt war, neidlos anerkennen muss, weshalb die auch auf SpaceX zurückgreifen.
Bei allen Verständnis und Rechtfertigungen hat sich Slater allerdings, diesem Konzentrationsrisiko ist er ihm schon bewusst, wenn es um die Single-Stock-Exposure geht. Umso wichtiger, dass SpaceX nun zügig auch an die Börse geht, zumindest für SMT, denn nach dem IPO würde die SpaceX-Beteiligung nicht mehr zum Unlisted-Portfolio ziehen, das dann wieder eben deutlich unter den 30% der oder unter eben dieser 30%-Schwelle liegen würde.
Tja, gleichzeitig wird natürlich ein Börsengang den Wert des Trusts weiter erhöhen. Also wenn SpaceX tatsächlich diese Bewertung erreicht, die so Ende Q1, während wir hier sprechen, angepeilt wurde, nämlich 1,5 bis 1,75 Billionen Dollar, also ungefähr so ein Drittel Nvidia, muss man schon sagen. Naja, wenn das der Fall wäre, dann würde der NAV des Trusts, je nach Verwässerung, nochmal um 10-20% steigen. Nur durch diesen Börsengang. Und gleichzeitig wäre natürlich der Anteil im gelisteten Portfolio von SpaceX dann noch größer, nämlich das wären dann über 20% insgesamt. Aber man würde eben aus der Grenze rausfallen. Und bei allem wollen wir natürlich auch nicht so tun, als wenn dieser Börsengang eine gemähte Wiese ist. Ja, natürlich, das Interesse daran ist riesig, aber es braucht halt auch ein Marktumfeld, um eine solche Emission durchzukriegen. Und wenn wir nur mal der Einfachheit halber über 1,5 Billionen Startmarktkapitalisierung sprechen, dann würde nur eine Platzierungsquote von 5% bedeuten, dass man 75 Milliarden Dollar mobilisieren müsste. Und das, sowas ist dann immer auch ein Test. Was kann überhaupt ein Markt an Risikokapital anziehen? Also das wird spannend. Der Börsengang ist ein Risiko. Wenn er nicht kommt, dann hat man den Klumpen SpaceX noch länger im Unlisted Portfolio und kann da auch dann entsprechend noch weniger machen, außer man verkauft was anderes.
Genau, weil jetzt, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Zahl, aktuell liegen sie über 37% mit dem Unlisted Portfolio, also irgendwas anderes werden sie dann ja tun müssen.
Genau, umso wichtiger ist natürlich der Blick in das restliche Portfolio.
Das ist noch da.
Ja, wir haben ja gesagt, SpaceX sind 15%, das heißt natürlich im Umkehrschluss, es sind noch 85% anderes. Und schauen wir mal rein, wie gesagt, sehr, sehr transparent beim Scottish Mortgage Trust, was übrigens bei recht vielen von diesen British Investment Trusts der Fall ist. Insgesamt umfasst das Portfolio 101 Firma, knapp 63% davon entfallen auf 48 börsengehandelte Unternehmen und 37% davon auf 53 private Firmen. Ja, und wir gucken ja auch bei ETFs immer gerne da rein, was sind jetzt die größten Position. Was sind die Top 10? Und die Top 10 machen die Hälfte des gesamten Portfolios aus. Das ist ungefähr eine Konzentration, wie wir sie auch beim Nasdaq 100 erleben. Wobei natürlich keine Beteiligung auch nur annähernd an das Exposure heranreicht, was SpaceX hat, an diese 15%. Ja, die zweitstärkste Position, ziemlich klassisch, der börsennotierte Halbleiter-Champion Taiwan Semiconductor. Ja, die kommen dann eben auf 6,6%. Spannend wieder. Auf Platz 3 mit 4,1% folgt ein weiteres privates Unternehmen, nämlich ByteDance. Sagt vielen nicht ganz so viel, aber das ist der Mutterkonzern, der chinesische Mutterkonzern von TikTok, wo der Scottish Mortgage Fund bereits 2015 eingestiegen war. Jetzt fragt sich vielleicht die eine oder der andere, 2015? Da gab es doch gar kein TikTok. Ja, richtig, TikTok war damals wahrscheinlich eher eine Skizze. ByteDance war vor allem durch News-Apps in China bekannt geworden. Und da hat man also auch wieder sehr, sehr frühzeitig den Fuß in die Tür gekriegt. Ähnlich auch beim Zahlungsabwickler Stripe, auch knapp 4%. Fünftgrößte Position im Portfolio, ist auch nicht börsennotiert.
Ja, dann schauen wir nochmal weiter. Ansonsten, was da so in den Top Ten ist, da tummeln sich die üblichen Verdächtigen des Technologie- und auch KI-Booms. Wir haben so 3-4% jeweils in Nvidia, Amazon, Meta-Plattforms, ASML und Mercado Libre, die lateinamerikanische E-Commerce- und Fintech-Plattform. Und das wirkt ziemlich konventionell für eben so ein angebliches High-Conviction-Portfolio. Und dieser Eindruck, der verstärkt sich dann auch, wenn man durch die 90 Aktien unterhalb der Top 10 klickt. Shopify, Spotify, Moderna, C-Limited, BYD, Aiden, Tempus AI, alles mit so Anteilen zwischen 1-2%. Dazwischen, da findet man dann auch mal eine Ferrari oder eine Kering, deren Geschäft gar nicht so zur üblichen These vom Total Addressable Market passt. Das wirkt so ein bisschen beliebig und gerade auch angesichts dieser Closed-End-Struktur, die eben keine engen Anlagegrenzen wie eine klassischen Investmentfonds hat, ja, da wird man doch eigentlich so ein bisschen mehr Fokus erwarten. Die 10 vielleicht 15 allerbesten Ideen jeweils dann auch mal fetter gewichtet.
Oder ja, Christian? Wenn 15 Ideen überhaupt die allerbesten dann sein könnte. Also man würde eigentlich wirklich Konzentration erwarten, aber der Trust setzt eben auf eine ganz andere Strategie. Man sät vor allem im Bereich dieser Unlisted Investments relativ breit, riskiert für die einzelnen Firmen nur kleine Portfolioanteile. Aber wenn dann eine Beteiligung wie SpaceX sprichwörtlich zur Kursrakete wird, dann bleibt man nicht nur dabei, sondern lädt eventuell sogar noch Geld nach, hat man bei SpaceX auch gemacht. Man baut also Klumpen nicht aktiv auf, aber wenn sie durch entsprechend exzeptionelle Performance, da sind wir wieder bei Bessenbinder, wenn sie dadurch entstehen, dann lässt man sie auch wachsen. Ja, und demzufolge haben mit SpaceX, ByteDance, Stripe, Wide, Zipline und Databricks nur 6 von 53 privaten Firmen im Portfolio einen Anteil von 1%, nämlich diejenigen, die seit dem Anstieg schon richtig schön gewachsen sind. Ja, aber man muss ja eben auch sagen, ein kleines Investment kann ja auch schon zum Performance-Turbo werden, ne? Wenn der Unternehmenswert sich bereinigt um Verwässerung, ist immer wichtig, verzehnfacht, und der Rest des Portfolios gleich bleibt, werden eben aus anfänglich 0,5% dann doch 5% Portfolioanteil.
Ja, aber jetzt haben wir ja wirklich intensiv übers Portfolio gesprochen. Was ist eigentlich drin? Wie viele kleine Anteile? Lass uns dann doch nochmal auf die Performance dann irgendwie schauen. Wie sieht es denn so ein bisschen längerfristig aus? Und wenn wir jetzt mal im Jahr 2000 starten, seit mit James Anderson quasi eine neue Zeitrechnung begonnen hat, wie hat sich der Fund da geschlagen?
Ja, also inklusive reinvestierter Dividenden mehr als ver-23-facht. Das hört sich nicht nur großartig an, sondern ist es auch, vor allem wenn man es mal vergleicht mit dem Nasdaq 100, ja global der Leuchtturmindex für Wachstumswerte, der hat sich in dieser Zeit ebenfalls gerechnet in Euro inklusive Dividenden nur in etwa versechsfacht. Ja, ist also schon mal ein ruhmreicher Track Record, den der Scottish Mortgage Trust auch in der jüngeren Vergangenheit hier für dieses Jahrtausend vorlegen kann. Der lebt allerdings wirklich von der Zeit um die Jahrtausendwende, weil der Trust wirklich sehr, sehr gut durch den New Economy Crash gekommen ist. Und viel aussagekräftiger für alles, was wir jetzt diskutiert haben, ist natürlich der Vergleich seit 2012, als das jetzige Investmentmodell implementiert wurde. Also die Weichen dafür gestellt wurden, dass neben börsennotierten Aktien auch vorbörsliche Unternehmensbeteiligungen mit dabei sein können. Und seitdem, muss man sagen, sieht's eben weniger überzeugend aus. Ja, SMT, der Trust, hat sich zwar fast verelffacht, aber der Nasdaq 100 hat in Euro nahezu eine Verzwölffachung aufs Parkett gelegt, unter deutlich höheren Schwankungen dazu auch noch beim Fonds. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, 2021 erst diese Verdreifachung, dann 60% Crash und am Ende gleich auf. Das heißt also, per heute, seit 2012, ist ja immer eine Frage des Zeitraums, der ganze Zinnober mit den vorbörslichen Beteiligungen, die super Spürnase im Vergleich zum rein passiven ETF, zum Börsenbetreiberindex, hat sich eigentlich nicht gelohnt.
Das Ganze, das kostet ja auch ein bisschen. Und die Gebühren des SMT, die sind mit 0,31% TER zwar deutlich geringer von einem anderen aktiv gemanagten Fonds. Aber dennoch, du hast gerade eben den Vergleich aufgestellt. Man fragt sich natürlich, was soll das? Warum sollte man jetzt in ein Management investieren, das es nicht mal schafft, den Index zu schlagen, obwohl sie früh bei Tesla dabei waren und auch mit SpaceX einen Volltreffer gelandet haben? Wenn solche Knaller eben nicht ausreichen, um besser zu sein als der Nasdaq 100, heißt es nicht, dass der SMT abseits seiner Poster-Deals wie SpaceX eher mau wirtschaftet und vielleicht dann auch das ein oder andere schief geht? Sie nicht die richtigen Akzente setzen?
Jein. Also sicherlich hat man 2021, ähnlich wie auch Cathie Wood, deren ARK-ETF ja ähnliche Rücksätze erlebt hat, den Fehler gemacht, dass man diesen Pandemie-Hype um bestimmte E-Commerce-Geschäftsmodelle sehr weit in die Zukunft fortgeschrieben hat. Das ist eben nicht passiert. Und aus dieser Zeit dümpeln auch im Trust noch einige Aktien im Portfolio. Also eine Ocado, diesen Lebensmittelversender, habe ich auch lange nirgends mehr gesehen. Oder auch Delivery Hero hier aus Berlin ist ja auch kräftig abgestürzt. Ja, und dazu kann man natürlich auch die Frage aufwerfen, ob ein Investmentmanager in so einer Phase wie 2022 dann bei diesem dramatischen Zinsanstieg, ob man da nicht ein gewisses Risikomanagement betreiben müsste, um nicht sehenden Auges in 60% Drawdown zu rutschen. Wir haben das hier ja auch schon diskutiert in der Folge mit Jan Beckers, der mit seinem Global Technologies Fonds ja Ähnliches erlitten hat und für sich daraus die Konsequenz Risikomanagement zu verbessern gezogen hat. Aber Scottish Mortgage hat eine andere Risikodefinition, die sich eben nicht an Schwankungen oder Rücksetzern orientiert, sondern an der Gefahr, möglicherweise Chancen zu verpassen. Also bös formuliert ist das natürlich FOMO, the fear of missing out. Und gleichzeitig sollte man aber auch die Marktverhältnisse der letzten 10 Jahre berücksichtigen. Der Nasdaq war und ist innerhalb dieses Zeitraums eben von den Magnificent Seven, also von den Tech-Titanen, getrieben worden, die ja bereits an der Börse waren, als der Scottish Mortgage Fund sich 2012 entschlossen hat, auch private Companies dazuzunehmen. Insofern war der Wettstreit mit dem Nasdaq 100 die letzten Jahre sehr schwierig zu gewinnen. Und das kann nahezu jeder Fondsmanager bestätigen. Für die Zeit seines des Lebenszyklus seines Fonds hat Jan Beckers ist ja geschafft, ja. Dann kommt ja hinzu, diese nächste Generation der potenziellen Tech oder allgemein Growth Champions, also angeführt von SpaceX und OpenAI und Anthropic, die entsteht ja jetzt erst abseits der Börse und die könnten dann vielleicht die nächsten 10 Jahre, wenn sie dann an die Börse kommen, im Vergleich zum Nasdaq 100 diesen ja sozusagen Proof of Concept erbringen für diese Strategie des Scottish Mortgage Trust. Aber der Proof of Concept steht letztendlich bis zum Börsengang von SpaceX erstmal aus. Und das muss auch hier klar sein. 100 Jahre Geschichte, großartige Erfolge, alles fein. Die Nagelprobe wird sein, kriegt man diesen Klumpen jetzt an die Börse? Kriegt man ihn mit echtem Geld auch in der Masse so bewertet, dass man da vielleicht auch mal von diesem Klumpen dann auch was verkaufen kann?
Auf der anderen Seite, da bietet SMT einen breiten Zugang zu noch nicht börsennotierten Wachstumsfirmen und das halt eben aber auch mit einer Transparenz, die höher ist als bei so manchen klassischen Investmentfonds, wo ja meist nur die Top-10-Positionen gelistet werden und dann so ein bisschen netter Kommentar noch irgendwie drumherum. Also da weiß man ja immer nicht so ganz genau, wie es dann irgendwie aussieht. Und SMT hingegen legt auf seiner Webseite sämtliche Positionen offen, veröffentlicht tägliche Updates zu Nettovermögenswerten des börsennotierten Portfolios und gibt auch in regelmäßigen Reports und Videos Updates zu einzelnen Investment Cases sowie zum Big Picture aus Sicht des Managements. Natürlich sehr optimistisch, entweder also zum Beispiel auch mit dem Blick auf Golden Age of Change, das die SMT-Manager in einem Artikel vom Jahresanfang beschwören. Sie glauben nämlich, dass wir durch KI gerade erst am Anfang einer Produktivitätsrevolution stehen, die alles andere in den Schatten stellt, was wir auch in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
Ja, also wenn man gerade wieder so Untergangsszenarien kursieren und man braucht ein Gegengewicht dazu, also die ein oder andere Veröffentlichung des Scottish Mortgage Trust, die hilft dann schon, weil sie natürlich sehr optimistisch sind, weil sie sehr offen sind für Innovationen und da im Wesentlichen die positiven Faktoren von Innovationssprüngen und Umbrüchen auch betonen. Ne? Nur bei allem Optimismus, der ja auch uns hier innewohnt, ja, der ja jedem Aktionär innewohnt, weil sonst Absolut. Wird man ja eben keine Aktien kaufen, sondern das Geld verbuddeln oder gleich versaufen. Ja, bitte nicht die Risiken vergessen an dieser Stelle. Insbesondere die Risiken, deswegen haben wir da so ausführlich drüber gesprochen, die aus der Struktur des Scottish Mortgage Trust einfach resultieren. Wenn Wachstumswerte etwa wegen steigender Zinsen bei Investoren mal nicht mehr wohl gelitten werden, wenn Finanzierungsrunden schmal ausfallen und Börsenkurse einbrechen, dann fällt der Börsenpreis womöglich noch stärker als der Nettovermögenswert. Ja? Und um solche Phasen, die ja dann auch mal ein paar Jahre dauern können, wirklich durchzuhalten, braucht es eben ein sehr, sehr hohes Maß an Vertrauen in das Management, in das Konzept und in diese DNA des Scottish Mortgage Trust. Und deswegen sind wir da auch so stark drauf eingegangen, dies zu sagen, okay, Bewertung ist zweitrangig, sondern es zählt das Wachstum. Das ist eine Meinung, die man teilen kann. Man kann genauso gut die Gegenmeinung teilen nach dem Motto, Valuation doesn't matter. Until it matters. Irgendwann kommt es vielleicht doch rein. Und ganz wichtig natürlich der langfristige Horizont hier. Denn der Scottish Mortgage Trust ist eben kein Vehikel, um jetzt mal kurzfristig auf so einen Hype um den bevorstehenden Börsengang von SpaceX oder anderen Startups zu profitieren, um da schnell mal eben ein bisschen was einzusackeln, schlau vorbörslich dabei zu sein und dann hinterher wieder rauszugehen. Nein, das ist eine Chance. Nicht mehr und nicht weniger. Bei der nächsten Tesla, bei der nächsten Nvidia, bei der nächsten SpaceX, also bei dem nächsten 100-Bagger schon sehr frühzeitig dabei zu sein, eingebettet in ein Portfolio börsennotierter Wachstumswerte und die schwanken. Punkt. Und dieses Chance-Risikoprofil, das muss man uns klar machen. Und das war's für heute. Vielen Dank, Katharina. Und gerne. Vielen Dank natürlich auch an dich für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest irgendwas mitnehmen. Vielleicht den Impuls, dich doch mal ein bisschen tiefer in den Scottish Mortgage Fund hineinzugraben, mal das eine oder andere von den Veröffentlichungen zu lesen. Oder vielleicht auch die Erkenntnis, dass du mit deinem MSCI All Country World ETF oder deinem Nasdaq ETF gar nicht so schlecht aufgestellt bist, was technologische Disruptionen angeht. Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare, sowie natürlich auch alle Anregungen, was andere Themen oder künftige Gäste angeht. Gerne auch per E-Mail an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken @scalable.capital oder @cwröhl an mich direkt. Damit vielen, vielen Dank und tschüss aus Berlin.